Herzlich willkommen zum Podcast 1203 Geschichten aus Brome und Umgebung. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, die auf den ersten Blick wie ein lokales Ereignis wirkt. Ein Abend im September 1928, das Festzelt des Bromer Schützenvereins an der Steimker Straße, ein bekannter Redner aus München. Doch je genauer man hinschaut, desto deutlicher wird, was hier in Brome geschah, war ein Spiegel der ganzen Zeit. Eine Zeit voller Verschwörungstheorien, Demokratiemüdigkeit und radikaler Agitation. Die Geschichte handelt von Erich Ludendorff und seinem Besuch in Brome am 11. September 1928. Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff wurde am 9. April 1865 im Rheinischen Kreuznach geboren und starb am 20. Dezember 1937 in München. 72 Jahre, in denen er, wie kaum ein anderer, die Bruchlinien der deutschen Geschichte verkörperte. Richtig bekannt wurde er erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im August 1914 war er Generalquartiermeister der 2. Armee und zwei Ereignisse machten ihn zur militärischen Legende. Die erste, die Belagerung der belgischen Festung Lüttich, Anfang August 1914 zu Beginn des Krieges. Als die deutschen Truppen ins Stocken gerieten, meldete sich Ludendorff freiwillig, inspizierte die Linien, motivierte die Soldaten und wurde nach der erfolgreichen Eroberung als Held von Lüttich gefeiert. Historiker betonen später, dass seine Rolle eher taktisch als strategisch war. Aber die Legende war mächtiger als die Differenzierung. Das zweite Ereignis war die Schlacht von Tannenberg in Ostpreußen, gut zwei Wochen später, Ende August 1914. Zusammen mit dem älteren General Paul von Hindenburg errang Ludendorff einen scheinbar glänzenden Sieg gegen zwei russische Armeen. Auch hier weist die Forschung darauf hin, dass General Max Hoffmann den operativen Plan entwarf. Ludendorff führte aus. Doch Hindenburg und Ludendorff, die Helden von Tannenberg, das war das Bild, das sich ins kollektive Gedächtnis einbrannte. 1916 übernahm das Duo Ludendorff-Hindenburg dann die oberste Heeresleitung. Hindenburg war nominell Chef. Ludendorff war der eigentliche Entscheidungsträger. Er war, das ist keine Übertreibung, zwei Jahre lang der faktische Militärdiktator des Deutschen Kaiserreichs. Und seine Entscheidungen? Sie waren fragwürdig bis katastrophal. Er befahl den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, der zwar Großbritannien treffen sollte, aber stattdessen die USA im April 1917 in den Krieg trieb. Er plante die Frühjahrsoffensive 1918. Deutschlands letzte Chance, der Krieg sollte nun endlich entschieden werden. Und die Offensive verbrauchte die letzten deutschen Reserven. Am 8. August 1918 kollabierte die Front. Ludendorff selbst nannte diesen Tag den schwarzen Tag des deutschen Heeres. Er bekam einen Nervenzusammenbruch. Im November 1918 war alles vorbei. Aber was dann geschah, war mindestens so verhängnisvoll wie der Krieg selbst. Ludendorff hatte Mitverantwortung für Deutschlands militärisches Scheitern. Das wusste er. Aber statt diese Verantwortung zu tragen, erfand er eine Geschichte. Eine Geschichte, die Deutschland noch Jahrzehnte beschäftigen sollte, die Dolchstoßlegende. Ihre Entstehung wird in der aktuellen Forschung bereits im Dezember 1918 verortet. In einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 17. Dezember 1918 wird der britische General Sir Frederick Maurice mit den Worten zitiert, die deutsche Armee sei von der Zivilbevölkerung von hinten erdolcht worden. Am 18. November 1919 verlas dann Hindenburg vor dem Untersuchungsausschuss der verfassungsgebenden Nationalversammlung eine von Ludendorff ausgearbeitete Stellungnahme. die Heimat sei der Front in den Rücken gefallen. Das deutsche Heer sei im Felde unbesiegt gewesen. Das war bewusste politische Propaganda. Das deutsche Heer war im Sommer 1918 zusammengebrochen, mit Mordereien, Demoralisierung und massiven Verlusten. Noch Ludendorff und Hindenburg verbreiteten diese Legende aktiv, jahrelang. Und sie wirkte. Sie delegitimierte die Weimarer Republik von Anfang an. Sie schuf Feindbilder, Sozialisten, Bolschewisten, Juden, Pazifisten. Sie pflanzte den Wunsch nach Abrechnung in die politische Kultur. Ludendorff verschwand nach seiner Entlassung aus der obersten Heeresleitung zunächst nach Schweden, doch bald kehrte er zurück. 1920 war er Mitbeteiligter am Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch, dem gescheiterten Versuch, die Weimarer Republik durch einen Militärputsch zu stürzen. 13 Millionen Arbeiter traten in den Streik. Das Regime kollabierte nach wenigen Tagen. Ludendorff kam ungeschoren davon. 1923 dann das nächste Abenteuer. Am 8. November um 8:30 Uhr abends drangen Hitlers SA-Kämpfer in den Münchner Bürgerbräukeller ein. Hitler proklamierte eine neue Regierung. Ludendorff war dabei. Am nächsten Morgen marschierte er unbewaffnet durch den Kugelhagel der bayerischen Polizei an der Feldherrenhalle. 16 Putschisten starben. Ludendorff wurde verhaftet und dann freigesprochen. Das Gericht würdigte seine nationale Gesinnung. Hitler saß im Gefängnis und schrieb Mein Kampf. Ludendorff war frei und bald wieder Hoffnungsträger der Rechten. Ludendorff trat bei der Reichspräsidentenwahl 1925 als Kandidat des völkisch-sozialen Blocks an, jenem Bündnis, das den verbotenen Nationalsozialisten und anderen völkischen Gruppen als Ersatzorganisation diente. Der erste Wahlgang fand am 29. März 1925 statt und das Ergebnis war für den einstigen Helden von Tannenberg eine demütigende Niederlage. Ludendorff erhielt nur 1,1% der Stimmen. Erschwerend kam hinzu, dass Hitler, gerade erst aus der Festungshaft entlassen, dem Kandidaten Ludendorff seine Unterstützung versagte und ihn im Wahlkampf weitgehend allein ließ. Ein früher Riss zwischen den beiden Männern, die einst gemeinsam an der Feldherrenhalle marschiert waren. Hitler selbst konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht als Kandidat antreten, da er noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besaß. Ludendorff, der wenige Jahre zuvor faktischer Militärdiktator des Kaiserreichs gewesen war und dessen Namen noch immer einen legendären Klang hatte, war an der Wahlurne praktisch bedeutungslos. Besonders bitter für ihn? Es war ausgerechnet sein alter Weggefährte Paul von Hindenburg, der im zweiten Wahlgang zum Reichspräsidenten gewählt wurde. Das Duo von Tannenberg, einst untrennbar in der Propaganda, stand nun auf gegenüberliegenden Seiten. Der eine triumphierend an der Staatsspitze, der andere als Randfigur abgestraft. Diese Erfahrung markiert einen wichtigen Wendepunkt. Ludendorff zog sich aus der Parteipolitik weitgehend zurück und konzentrierte sich fortan ganz auf den Aufbau des Tannenberg-Bundes und die Verbreitung seiner Verschwörungsideologie, jenes Weltbild, mit dem er 3 Jahre später nach Brome kommen sollte. Im September 1925 war Ludendorff Mitbegründer des Tannenberg-Bundes. Offizieller Name: Arbeitsgemeinschaft Völkischer Frontkrieger und Jugendverbände. Der Name war Programm. Er erinnerte an den Sieg von 1914, an den Mythos des unbesiegten Feldherren. Der Tannenberg-Bund war kein normaler Verein. Er war eine paramilitärische, ideologische Bewegung mit klarer Struktur. Einer Zentrale in Berlin, Landesverbänden für verschiedene Regionen, darunter einem Landesverband Nord für das Hannover-Gebiet und Ortsgruppen in Städten und Gemeinden. Was hielt diese Bewegung zusammen? Im Kern ein Weltbild aus Verschwörungstheorien. Ludendorff sah die Welt als Schlachtfeld geheimer Mächte. Die erste große Verschwörung, die Freimaurer. Ein weltweites Netzwerk, das auf die Zersetzung von Nationalstaaten abziele, besonders Deutschlands. Die zweite, noch wichtigere, die Juden. Ludendorff bezeichnete Juden gleichzeitig als revolutionär linke Bolschewisten und als kapitalistische Kriegstreiber, als Pazifisten und als Zerstörer. Das war ideologisch absurd, aber Verschwörungsdenken ist nicht rational. Es ist emotional und paranoid. Es bietet einfache Erklärungen für komplexe Krisen, konkrete Feinde und die Hoffnung auf Erlösung. Und dann noch die Verschwörung der römisch-katholischen Kirche. Rom wolle das deutsche Nationalbewusstsein zerstören. Diese Überzeugung führte Ludendorff 1927 zu einem Skandal. Er trat aus der evangelischen Kirche aus. Er sah sich fortan als Verfechter einer neuen deutschen Spiritualität, archaisch-germanisch, jenseits jedes Christentums. Wesentlich an dieser Entwicklung war auch seine zweite Frau, die Psychiaterin und Schriftstellerin Mathilde Ludendorff, die er 1926 heiratete, beteiligt. Sie war mindestens so fanatisch wie er, wenn nicht fanatischer. Sie formte den Tannenbergbund zunehmend zu einer quasi religiösen Bewegung um, einem Bund für deutsche Gotterkenntnis, rassisch-völkische Werte, archaische Mythen statt Monotheismus. Nach 1945 wurde Mathilde Ludendorff wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus angeklagt und verurteilt. Im Jahr 1928 veröffentlichte Ludendorff ein Buch »Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren«. Die letzten anderthalb Jahrhunderte der Weltgeschichte als eine einzige Verschwörung gegen Deutschland. Von den Napoleonischen Kriegen über den Ersten Weltkrieg bis zur Weimarer Republik. Im September 1928 unternahm er eine ausgedehnte Lesereise durch Norddeutschland, um das Buch zu bewerben und gleichzeitig die Tannenbergbund-Basis zu mobilisieren. Die Reise führte über Mülheim, Norden, Oldenburg. Am 8. und 9. September nahm das Ehepaar Ludendorff in Walsrode an der Tagung des Landesverbands Nord teil. Dann weiter nach Jüssow bei Soltau, zu Gast bei privaten Anhängern. Und am Abend des 11. September 1928 Brome. Brome hatte damals rund 1200 Einwohner. Ein ländlicher Flecken, bescheiden, ohne große überregionale Bedeutung. Und doch war er kein politisches Niemandsland. Bereits im Sommer 1923 waren 20 Männer aus Brome dem Verband Hindenburg beigetreten, einem paramilitärischen Wehrverband, der später im Tannenbergbund aufging. Bis 1927-28 hatte die Tannenbergbund-Ortsgruppe Brome rund 80 Mitglieder. Das entsprach fast 7% der Bevölkerung. Zum Vergleich, die NSDAP hatte deutschlandweit 1928 vielleicht ein halbes bis 1%. In Brome war die völkische Bewegung keine Splittergruppe, sie war eine dominierende Kraft. Die Vorbereitung des Besuchs verlief keineswegs reibungslos. Am 8. Juli 1928 stellte der Tannenbergbund einen formellen Antrag auf offizielle Begrüßung Ludendorffs durch die Gemeinde. Bürgermeister Wilhelm Bauke fragte beim Landrat nach. Am 2. August antwortete das Regierungspräsidium Lüneburg, die nächsthöhere politische Instanz unmissverständlich, Begrüßung unerwünscht. Die Begründung? Ludendorff sei ein politischer Agitator, er verbreite Verschwörungstheorien, die Gemeinde solle ihm keine offizielle Plattform bieten. Doch der Tannenbergbund gab nicht nach. Am 2. September ein erneuter Antrag. Und am 5. September beschloss der Brummer Gemeinderat mit knapper Mehrheit, 6-5 Stimmen, trotz der Ablehnung des Regierungspräsidiums eine offizielle Begrüßung zu beschließen. 6-5. Das ist ein kleiner Gemeinderat in einem kleinen Flecken. Aber dieses Abstimmungsergebnis sagt viel über die Weimarer Demokratie aus. Der demokratische Staat konnte seine eigenen Anordnungen nicht durchsetzen. Es gab keine Sanktionen, es gab keine Konsequenzen. Die Brummer Ja-Sager im Gemeinderat bereiteten Ludendorff, dem bekannten Gegner der jungen Weimarer Demokratie, eine Bühne für seine politische Propaganda. Am 11. September kamen Erich und Mathilde Ludendorff nach Brome. Sie übernachteten bei Malermeister Willi Müller, dem Ortsgruppenführer des Tannenbergbundes, Bahnhofstraße 47. Am Kriegerdenkmal traten die Kriegervereine der Umgebung mit Abordnungen an. Der Beigeordnete, also stellvertretende Bürgermeister, Steinmetzmeister Friedrich Eggert, begrüßte Ludendorff offiziell im Namen der Gemeinde Brome. Ein Fackelzug führte vom Kriegerdenkmal zum Festzelt an der Steimker Straße. Um 8:30 abends begann die Hauptveranstaltung. Der örtliche Gesangverein eröffnete mit patriotischen Liedern, dann sprach Malermeister Müller, dann Major von Waldow als Landesverbandsführer Nord und dann Erich Ludendorff selbst. Sein Thema, sein Buch: Die Weltverschwörungen gegen Deutschland. Die Erkenntnis, die er gewonnen habe. Der Aufruf zum Kampf um die deutsche Seele. Danach sprach Mathilde Ludendorff über deutsche Spiritualität, über die Notwendigkeit, das Christentum hinter sich zu lassen, über germanische Werte und Wiedergeburt. Das Salzwedler Wochenblatt berichtete ausführlich am 12. September. Von Gifhorn waren eigens Sonderbusse nach Brome gefahren. Tausende strömten ins Festzelt. Und bezeichnend? Es gab keine Aussprache, bewusst, wie die Quellen belegen. Kein Raum für kritische Gegenrede, Monolog statt Dialog. Die Nachwirkungen des Besuchs zeigten sich schnell. Im Winter 1928/29 traten zahlreiche NSDAP-Mitglieder aus der Ortsgruppe Brome aus und wechselten zum Tannenbergbund. Die NSDAP-Ortsgruppe Brome schrumpfte auf gerade 6 Mitglieder, der Tannenbergbund wuchs auf rund 80. Ludendorff war in Brome kein Relikt. Er war ein wirksamer Konkurrent Hitlers um die völkische Wählerschaft. Doch dann änderte sich die Lage rapide. Bei den Reichstagswahlen im September 1930 erhielt die NSDAP 18,3%, eine Verdreifachung ihres Ergebnisses von 1928. Die Weltwirtschaftskrise, die Massenarbeitslosigkeit, die politische Destabilisierung radikalisierten die Gesellschaft. Die Brummer NSDAP wurde im Oktober 1931 neu gegründet. Willi Knoch, Werner Davids und Konrad Erling Gründungsmitglieder. Im Januar 1933 kam Hitler an die Macht und im September 1933, genau 5 Jahre nach Ludendorffs triumphalen Abend in Brome, wurde der Tannenbergbund durch das Naziregime verboten. Hitler duldete keine Konkurrenz. Einige der rund 80 Tannenbergbundmitglieder in Brome wechselten zur NSDAP. Ideologisch blieben sie, was sie waren: völkisch, antisemitisch, antidemokratisch. Nur die organisatorische Hülle hatte gewechselt. Erich Ludendorff starb am 20. Dezember 1937 in München. Er war 72 Jahre alt. Er erhielt ein vom NS-Regime inszeniertes Staatsbegräbnis in Tutzing an Starnberger See. Und wenige Monate nach seinem Tod im April 1938 wurde im Altendorf, einem der Dörfer, die heute zur Gemeinde Brome gehören, ein Gedenkstein errichtet. Die Inschrift: dem Feldherrn Erich Ludendorff, 9.04.1938. Der 9. April, sein Geburtstag. Die Formulierung: nur Feldherr. Nicht Verschwörungstheoretiker. Nicht Gründer des Tannenbergbundes. Nicht Putschist. Nur Feldherr. Die romantische, verklärte Bezeichnung. Eine Ehrung, die gleichzeitig Kontrolle über sein Erbe beanspruchte. Dieser Stein steht bis heute auf einem Privatgrundstück in Altendorff. Er wurde mit Kriegsende 1945 von den Alliierten umgelegt und in den 1980er Jahren wieder aufgestellt. Warum, ist bisher nicht abschließend geklärt. Soll ein solcher Stein stehen bleiben als Erinnerungsort? Soll er kontextualisiert werden mit einer Erläuterungsplakette, die die Ambivalenz erklärt? Oder soll er entfernt werden? Das ist eine noch offene Frage. Hinzu kommt eine ganz praktische Hürde. Da der Stein auf privatem Grund steht, gibt es kaum eine rechtliche Handhabe, um Maßnahmen wie eine Kontextualisierung oder Entfernung von außen durchzusetzen. Jede Entscheidung darüber liegt letztlich beim Eigentümer des Grundstücks. Der Besuch Ludendorffs in Brome am 11. September 1928 war oberflächlich betrachtet ein lokales Ereignis. Ein Festzelt, ein paar Reden, Musik, Fackelschein. Aber er war auch ein Spiegel. Er spiegelte die Stärke der völkischen Bewegung in der ländlichen Provinz. Er spiegelte die Schwäche einer Demokratie, die ihre eigenen Anordnungen nicht durchsetzen konnte. Er spiegelte die Anziehungskraft von Verschwörungstheorien in Krisenzeiten, die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen, nach konkreten Feinden, nach einer großen Geschichte, in der man selbst auf der Seite der Erwachten steht. Und er spiegelt, wenn man ehrlich ist, Fragen, die nicht nur die Vergangenheit betreffen. Wo immer einfache Erklärungen für komplexe Krisen angeboten werden, wo immer Veranstaltungen ohne Diskussion, ohne Gegenrede organisiert werden, wo immer die Kontinuität einer Überzeugung stärker ist als der Wechsel der organisatorischen Hülle, da lohnt es sich, innezuhalten und zu erinnern. Es war etwa 6 Jahre von Ludendorffs triumphalen Abend in Brome im September 1928 bis zur vollständigen Nazi-Diktatur im Herbst 1933. 6 Jahre. Das war die heutige Folge von 1203 Geschichten aus Brome und Umgebung. Mehr zur Geschichte von Brome und Umgebung findet ihr auf unserem Blog unter www.broma-geschichte.de. Bis zur nächsten Folge.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.